ein Podcast von börsesocial.com.
Hallo, da ist wieder Christian vom Podcast für junge Anleger jeden Alters. Im heutigen Podcast liest euch meine Kollegin Lea ein paar Seiten aus dem Buch Money Queens, der Geldplan für Chaosgöttinnen von Maike Schreiber und Angelika Slavik vor. Und zwar zum Thema Ehe. Mit freundlicher Freigabe vom Verlag Edition A. Und los geht's.
Die Ökonomie der Ehe. Viele Menschen machen sich keine Gedanken über die wirtschaftlichen Seiten einer Ehe, was gleichzeitig wirklich romantisch und absolut unverantwortlich ist. Juristisch betrachtet ist eine Heirat so etwas wie der Beginn eines Vertragsverhältnisses, bloß mit dem Unterschied, dass beiden Partnern oft gar nicht klar ist, was sie da eigentlich gerade unterschreiben. Grundsätzlich gibt es drei Aspekte, die im Zusammenhang mit der Ehe wichtig sind: Steuern, Vermögen und Altersvorsorge. Steuern. In Deutschland ist der Gesetzgeber begeistert, wenn sie heiraten und belohnt sie deshalb mit Steuervorteilen. Das funktioniert zunächst über das sogenannte Ehegattensplitting. Das bedeutet, dass sie zu versteuernden Einkommen beider Partner zunächst zusammengerechnet und dann halbiert werden. Von diesem halben Betrag wird die Einkommensteuer berechnet, die dann wieder verdoppelt wird. Das klingt nach einem absurden Rechenspiel, kann unterm Strich aber einige tausend Euro Ersparnis im Jahr bedeuten. Je größer der Einkommensunterschied ist, desto größer der Einspareffekt. Das Modell subventioniert also eigentlich veraltete Rollenbilder, was ärgerlich ist. Aber natürlich nützen sie es trotzdem aus, wenn es ihnen Vorteile bringt. Steuererklärungen sind der bestmögliche Ort für Pragmatismus. In Deutschland werden beide Ehepartner nach der Hochzeit außerdem automatisch einer anderen Steuerklasse zugeteilt. Man rutscht also von der Steuerklasse 1 in die Steuerklasse 4, was zunächst einmal nicht viel verändert. Wenn allerdings nur einer der Eheleute einen Job hat oder einer von beiden sehr wenig verdient, kann man aus zweimal Steuerklasse 4 auch einmal Steuerklasse 3 und einmal Steuerklasse 5 wechseln. In Steuerklasse 5 hat man viel höhere Abzüge. Dafür hat der gut verdienende Partner in Steuerklasse 3 niedrige Abzüge, was unterm Strich zunächst monatlich zu einem höheren Einkommen führt. Steuern sparen kann man nicht, denn am Ende wird über die Steuererklärung abgerechnet. Man muss also unter Umständen etwas nachzahlen oder erhält etwas zurück. Außerdem ist in Steuerklasse 5 gerade für Frauen oft frustrierend, wenn sie die mit dem geringeren Einkommen sind. Denn von dem hart erschufteten Verdienst bleibt netto oft kaum noch etwas übrig, wogegen der Gehaltszettel des Herrn Gatten üppig ausfällt. Auf dem Papier sieht es dann also so aus, als lohnte es sich kaum, überhaupt arbeiten zu gehen, was eine fatale Fehleinschätzung ist. Denn Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosen- oder Elterngeld orientieren sich am Nettoverdienst, nicht am Bruttogehalt. Wer also wegen der falschen Steuerklasse netto sehr viel weniger verdient, bekommt im Bedarfsfall auch weniger Unterstützung. Falls Sie also Steuerklasse 5 gewählt haben und schwanger werden, sollten Sie sofort die Steuerklasse wechseln, noch bevor Sie Ihre entfernte Tante Erna anrufen, um von dem Baby zu erzählen. Sie haben es jetzt eilig, denn Sie sollten mindestens 7 Monate vor Beginn des Mutterschutzes die Steuerklasse gewechselt haben, damit die Finanzämter diesen Wechsel akzeptieren. Noch ein Nachteil von Steuerklasse 5: Damit signalisieren Sie Ihrem Arbeitgeber überdeutlich, dass es in Ihrem Haushalt wahrscheinlich noch ein zweites höheres Einkommen gibt. Wenn die Firma sparen muss und Leute entlässt, kann sie also davon ausgehen, dass sie kein Härtefall sind, dem man eine besonders hohe Abfindung zahlen müsste. Das ist zumindest strategischer Nachteil. In Österreich haben sie diesen ganzen Ärger übrigens nicht. Ehe oder keine Ehe macht hier für die Steuer kaum einen Unterschied. Vermögen. Grundsätzlich behält jeder der Ehepartner das Vermögen, mit dem er oder sie in die Ehe geht. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass im Fall einer Trennung automatisch das Geld geteilt wird. Das stimmt nicht. Man haftet auch nicht für die Schulden, die einer der Eheleute mitbringt. Ab der Eheschließung lebt man allerdings in einer sogenannten Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, dass alles, was die Partner ab dem Moment der Hochzeit verdienen, als gemeinsam erwirtschaftet betrachtet wird. Und das wird dann im Fall einer Trennung geteilt. Ehepaare sind zudem verpflichtet, füreinander zu sorgen, wenn einer seinen Job verliert oder aus gesundheitlichen Gründen zeitweise nicht arbeiten kann. In Deutschland kann zudem, wenn einer der Ehepartner gesetzlich krankenversichert ist, der andere unter Umständen kostenlos mitversichert werden. Wenn Sie während der Ehe eine Immobilie kaufen, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass Sie beide als Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind. Steht dort nur ein Ehepartner, gehört das Haus unter Umständen auch bei einer Scheidung ihm alleine. Dokumentieren Sie außerdem, wer wie viel zur Finanzierung der Immobilie beigetragen hat. Lesen Sie dazu auch das Kapitel über Immobilien ab Seite 151. Altersvorsorge. Hier gilt das gleiche Grundprinzip wie bei der Zugewinngemeinschaft. Die in der Ehezeit erworbenen Ansprüche für die Altersversorgung werden geteilt, wenn es nicht einen Ehevertrag gibt, der eine andere Regelung vorsieht. Davon profitiert derjenige, der weniger verdient und weniger in die Rentenkasse oder auch in eine Lebensversicherung eingezahlt hat. Stirbt nach der Scheidung einer der früheren Eheleute, kann der Überlebende sich in der gesetzlichen Rentenversicherung abgetrennte Rentenansprüche unter Umständen auf sein eigenes Rentenkonto zurückbuchen lassen. Das ist zugegeben ein bisschen makaber, aber wirtschaftlich vernünftig. Möglich ist das, wenn der frühere Ehepartner noch nicht mehr als 3 Jahre Rente aus den übertragenen Anrechten bezogen hat. In Österreich bleiben die Pensionsansprüche durch eine Scheidung unberührt. Schönheiten und Tücken eines Ehevertrags. Der größte Vorteil daran, einen Ehevertrag abzuschließen, ist die Tatsache, dass Sie dann vor der Ehe gezwungen sind, offen über Ihre Erwartungen und Ihre Lebensplanungen zu sprechen. So gesehen kann der Abschluss eines Ehevertrags schon ein erster Beitrag dazu sein, dass Sie niemals brauchen werden, weil Sie heikle Punkte schon geklärt haben, bevor Sie sich in Tüll und Taft geschmissen und ewige Liebe geschworen haben. Sie sollten sich also unbedingt im Hinblick auf einen Ehevertrag beraten lassen, selbst wenn Sie dann zu dem Schluss kommen, dass Sie auf einen Vertrag verzichten können oder wollen, ist die Ausgangslage jedenfalls geklärt. Davon profitieren Sie als Paar auf jeden Fall. Die beste Form der Absicherung ist natürlich, durch ein eigenes Einkommen finanziell unabhängig zu sein. Wenn Sie sich für einen anderen Weg entscheiden und für Kinder und Haushalt zu Hause bleiben, sollten Sie unbedingt vertraglich festlegen, wie groß der finanzielle Ausgleich für die Familienarbeit ist. Das klingt vielleicht unromantisch, aber für einen Arbeitgeber arbeiten Sie ja schließlich auch nicht gratis, nicht wahr? Und Kinderhaus und Sozialleben zu organisieren ist mindestens so anstrengend wie ein bezahlter Job. In so einem Vertrag könnten Sie zum Beispiel geregelt sein, dass der verdienende Partner im Fall einer Trennung einen längeren Ehegattenunterhalt bezahlt, als es gesetzlich vorgeschrieben ist, als Ausgleich dafür, dass der andere beruflich zurückgesteckt hat. Ein Ehevertrag hat allerdings auch seine Tücken. Die größte ist, dass Ehevertrage oft nur ins Spiel kommen, wenn einer der Partner sehr vermögend ist und die Einkommensunterschiede besonders groß sind. Topverdiener versuchen dann mitunter sicherzustellen, dass sie im Fall einer Trennung nicht zu viel abgeben müssen. Verliebt und hormonüberflutet unterschreiben deshalb gerade Frauen oft Eheverträge, die für sie starke Nachteile bedeuten können. Wenn sie einen Vertrag abschließen, ist es deshalb absolut unerlässlich, dass sie sich anwaltlich beraten lassen, nicht von einem gemeinsamen Notar, sondern von einem Anwalt, der ausschließlich ihre Perspektive vertritt. Den Vertragsentwurf sollten Sie mindestens 2 Wochen vor der Unterschrift zur Begutachtung bekommen, damit Ihr Anwalt ihn genau prüfen und eventuelle Änderungen verlangen kann. Und die Vertragsangelegenheiten sollten zudem spätestens 2 Wochen vor der Eheschließung final geregelt sein. Sie sollten ja nicht unter Zeitdruck etwas unterschreiben, das Sie Jahre später womöglich in existenzielle Schwierigkeiten bringt. Und ein hervorragender Ehemann, wie Sie ihn ausgesucht haben, würde das auch niemals von Ihnen erwarten, richtig? Die Kunst der eleganten Scheidung. Wir konstatieren, es hat Ihnen doch nicht gefallen, macht ihr nichts. Das Wichtigste vorab, tragen Sie es mit Haltung. Eine ansehnliche Liste miserabler Ex-Männer mag Ihnen zwischenzeitlich wie eine Niederlage vorkommen, aber am Ende Ihres Lebens werden Sie auf sie blicken wie auf ein liebgewonnenes Accessoire. Immer vorausgesetzt natürlich, Sie verbinden mit den Verflossenen nicht auch noch die Erinnerung an ein finanzielles Debakel. Im allerbesten Fall haben Sie jetzt einen hervorragenden Ehevertrag und nun keinerlei Probleme. Von dem dringenden Bedürfnis nach Eiscreme und Tequila mal abgesehen. Wenn das nicht so ist, sollten Sie Folgendes wissen. In Deutschland hat die damalige Große Koalition das Unterhaltsrecht 2008 geändert. Es geht nun nicht mehr vorrangig darum, dass der finanziell besser gestellte Partner dem anderen in angemessener Höhe Unterhalt zahlt. Stattdessen soll nach der Scheidung jeder schnellstmöglich für sich selbst sorgen. Die klassische Vorsorgeehe, die auch noch Jahrzehnte nach ihrem Ende ein abgesichertes Leben garantiert, gibt es nicht mehr. Selbst wer kleine Kinder hat und für diese Unterhalt bekommt, ist grundsätzlich dazu angehalten, wieder zu arbeiten, sobald die Kinder 3 Jahre alt sind. In Österreich gibt es bei einer Scheidung noch das sogenannte Verschuldungsprinzip. Wer laut Gericht also nicht schuld an der Trennung ist, hat selbst nach kurzer Ehe gute Chancen auf großzügigen Unterhalt. Haben Sie kein eigenes Einkommen, haben Sie unter anderem Anspruch auf 33% des Nettoeinkommens des Ex-Mannes. Als Absicherungskonzept ist von diesem Modell aber dringend abzuraten. Denn der Zeitgeist ändert sich und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich das auch im österreichischen Scheidungsrecht niederschlagen wird. Dazu kommt schon heute, stellt das Gericht fest, dass beide Partner Schuld am Scheitern der Ehe tragen, sieht es in Sachen Unterhaltsanspruch schlecht aus. Grundsätzlich ist es ein Vorteil, wenn Sie und Ihr künftiger Ex-Mann einigermaßen friedlich auseinandergehen und sich über die Scheidungsmodalitäten einigen. Eine Scheidung wird umso teurer, je größer der Streit ist. Anwaltskosten kommen auf jeden Fall auf Sie zu, weil nur ein Anwalt oder eine Anwältin die Scheidung bei Gericht einreichen kann. Am günstigsten ist es, wenn Sie einen gemeinsamen Anwalt haben. Allerdings, das ist wirklich wichtig, sollten Sie auf keinen Fall davon abhalten lassen, sich unabhängig beraten zu lassen, von einer Juristin oder einem Juristen, der nur Ihre Interessen im Blick hat. Auf keinen Fall sollten Sie ohne Beratung und aus der Emotion heraus auf Ansprüche verzichten, die Ihnen möglicherweise zustehen. Sie können sich später immer noch entscheiden, großzügig zu sein, aber Sie sollten unbedingt wissen, worauf Sie sich bei der Scheidung einlassen. Besprechen Sie mit Ihrer Anwältin, Ihrem Anwalt, auch die Option, ob Sie vor der Scheidung noch einen Ehevertrag abschließen können, einen sogenannten Scheidungsfolgenvereinbarung. Dort können beide Parteien schon regeln, was sonst vor Gericht ausgetragen werden muss. Das spart unter Umständen Zeit, Nerven und eine Menge Geld. Wenn Sie sich die Gerichtskosten möglicherweise nicht leisten können, sollten Sie prüfen, ob Sie Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen können. Manche, aber bei weitem nicht alle Rechtsschutzversicherungen decken auch die Kosten einer Scheidung. Prüfen Sie das, sofern Sie eine solche Versicherung haben. Wenn Sie ein gemeinsames Haus oder eine Wohnung besitzen und kein Ehepartner den anderen auszahlen kann, muss die Immobilie vermutlich verkauft werden. Dabei sollten Sie einander nicht zu sehr unter Zeitdruck setzen, denn das wirkt sich meist nachteilig auf den Verkaufserlös aus. Falls Sie über Ihren Mann krankenversichert waren, vergessen Sie nicht, sich rasch um eine eigene Versicherung zu kümmern. Die Option zur Mitversicherung ändert spätestens 3 Monate nach der Scheidung. Die unterschätzte Option des Nichtstuns. Egal, ob Ihr Mann sich in ein wandelndes Midlife-Crisis-Klischee verwandelt hat oder bloß ein Langweiler geworden ist, ob er untreu war oder ob Sie für jemand anderen entflammt sind. Was auch immer der Grund für das Ende Ihrer Liebe ist, es muss nicht unbedingt auch das Ende Ihrer Ehe bedeuten. Mitunter kann es Vorteile haben, vor allem finanzielle, sich einfach nur räumlich zu trennen, sich aber nicht scheiden zu lassen. Oder sich sogar im gleichen Haushalt zu arrangieren, wenn sich beide mit dieser Idee anfreunden können. Diese Option kommt vielen Menschen gar nicht in den Sinn, wenn sie vom Ende ihrer Liebe ohnehin emotional aufgewühlt sind. Möglicherweise kann das aber eine schlaue Variante für beide Seiten sein. In jedem Fall gilt, lassen Sie sich nicht zu einem Schnellschluss hinreißen. Prüfen Sie die Lage in aller Ruhe, lassen Sie sich beraten, entscheiden Sie dann, was Sie tun möchten.
Endlich blicke ich durch. Der Podcast für junge Anleger.